Die Borussia aus Mönchengladbach, sie ist in der ersten Liga verblieben, 38 Punkte, das liest sich dann auch relativ souverän, so fühlte es sich aber nicht an und das hat auch dazu geführt, dass es ganz, ganz lange Unsicherheit gab Richtung Trainer. Bleibt Eugen Polanski. Auch deshalb ist die Borussia jetzt der letzte Verein, den wir hier aufzeichnen im Rasenfunk Royal und wir tun das mit Lisa Tellers jetzt hier und los geht's.
Der Rasenfunk Royal.
Ich bin keiner, der sich verpisst in solchen Situationen. Ich bin keiner, der sich jetzt hier verpisst. Hundertprozentig nicht.
Ja, ich bin keiner, der sich verpisst.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und bei mir ist die freiberufliche Moderatorin und Journalistin Lisa Tellers. Ihr habt sie wahrscheinlich schon bei einem ihrer 1000 Jobs gesehen in dieser Bundesliga-Saison. Lisa, wie schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, Max, ich freue mich. Und wir sind ja auch nicht Menschen, die sich verpissen. Deswegen finde ich, können wir direkt gleich auch mal richtig tief reingehen. Und vor allen Dingen wird es auch ein bisschen wehtun. Deswegen freue ich mich, dass wir nochmal sprechen können über Borussia Mönchengladbach.
Ja, ich freue mich ehrlich gesagt, dass jetzt endlich die Entscheidung da ist. Also der Grund, warum das hier das letzte Vereinssegment ist vom Royal, das wir aufzeichnen, ist eben, dass es so lange in der Schwebe war. Bleibt Eugen Polanski als Trainer? Und weil das schon absehbar war, das haben mir alle Gladbach-Expertinnen und Experten vorher schon gesagt, habe ich eben diesen spätestmöglichen Termin gewählt für die Aufnahme. Jetzt nehmen wir auf, am Donnerstag, den 28. Mai, am Mittwoch wurde bekannt gegeben, Eugen Polanski darf erstmal bleiben. Es wird aber ein paar Veränderungen geben in seinem Trainerteam. Kannst du mir denn erklären, Lisa, warum das überhaupt so lange gedauert hat? Was haben die denn jetzt gemacht, 10 Tage lang nach dem 34. Spieltag?
Ich glaube, dass das schon abzusehen war, dass die sich diese Zeit nehmen. Also das hat Ruven Schröder ja auch eigentlich immer in persönlichen Gesprächen mit mir auch immer nochmal gesagt, weil man hatte in den letzten Jahren eher das Gefühl, dass es nämlich nicht stattgefunden hat bei Borussia Mönchengladbach, mal wirklich eine Aufarbeitung und auch mal eine tiefergehende Saisonanalyse. Und ich glaube, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, weil sie sich wirklich die Zeit genommen haben und das auch durch alle Gremien nochmal geschickt haben. Auch das ist zumindest mein Gedanke aus den letzten Jahren, hat dann in der Tiefe auch nicht stattgefunden. Und ich glaube wirklich, dass klar die Tendenz zum Ende schon pro Eugen Polanski war, aber dass Ruven Schröder sich durchaus auch diese Zeit nehmen wollte und nochmal ganz genau auch über diese Trainerentscheidung nachdenken wollte, weil das mit Sicherheit auch eine der wichtigsten Entscheidungen in diesem Sommer halt eben auch für ihn, also für Ruven ist. Mhm. Und deswegen glaube ich ernsthaft auch, dass die sich wirklich mit dieser Saison auseinandergesetzt haben und dass es deshalb auch so lange gedauert hat.
Aber was hätte sich denn dadurch die letzten Spieltage noch verändern können? Also klar, wenn jetzt die Borussia alle Spiele verloren hätte seit dem sicheren Klassenerhalt und das mit 0-8, dann hätte es eine Aussagekraft. Aber ansonsten ist es ja eher so, es war eigentlich jetzt ein okayer Saisonschluss und mit dem 34. Spieltag sogar ein sehr okayer, weil man Hoffenheim mit 4-0 deutlich besiegt hat. Gleichzeitig birgt das ja aber auch die Gefahr, dass man dann so über so ein Recency-Bias ein bisschen vielleicht zu positiv sogar aus der Saison rausgeht. Also ich verstehe total, was du sagst, gerade das mit dem, dass man auch alle Gremien mitnehmen will, das braucht natürlich seine Zeit, aber im Grunde konnte man doch schon anfangen mit der Saisonanalyse ab dem 32., 33. Spieltag.
Ja, das stimmt, wobei ich ehrlicherweise, also so habe ich Ruven zumindest kennengelernt, dass er schon jemand ist, der sich bei solchen Entscheidungen durchaus auch Zeit gibt. Und wenn man so ein bisschen in seine Historie schaut, dann hat er immer sehr lange an Trainern festgehalten. Und vielleicht war das auch immer so ein Stück weit sein Schwachpunkt, dass er gerade bei den Trainerentscheidungen immer vielleicht manchmal ein bisschen zu lange gewartet hat, ein bisschen zu lange am Trainer festgehalten hat. Und ich glaube, dass er ernsthaft diesen Fehler jetzt nicht nochmal machen wollte. Also, dass er sich auch sehr, sehr sicher sein wollte, wenn er diese Entscheidung trifft. Aber ich gebe dir recht, es hat schon jetzt äußerst lange gedauert für Gladbach-Verhältnisse. Ich glaube schon, dass ernsthaft auch zur Debatte stand, ob man, wie sie es jetzt auch kommuniziert haben, das Trainerteam einfach nochmal verändert oder wirklich mit einem neuen Trainer geht. Ich glaube auch, dass zur Wahrheit dazugehört, dass man im Hintergrund natürlich auch Gespräche geführt hat mit anderen Trainerkandidaten und dass vielleicht aber auch gerade die Auswahl und die potenziellen Kandidaten dann ehrlicherweise vielleicht nicht in der in der Stärke dann auch vorhanden waren oder in dem Potenzial, was Rufen dann auch holen wollte, dass das wahrscheinlich auch einen Ausschlag gegeben hat, dass man eben nicht diesen einen Trainerkandidaten hatte, von dem man so sehr überzeugt war oder ist, dass er besser ist als Eugen Polanski oder eben die Gladbacher nach vorne bringt. Und ich glaube, dass das ehrlicherweise natürlich auch dann dazu geführt hat, dass es länger gedauert hat, weil man eben diese Gespräche im Hintergrund auch geführt hat.
Ja, okay, das ist natürlich ein fairer Punkt. Also Rufen Schröder selbst wird zitiert mit den Worten, wir müssen die nächsten Schritte gehen, wir werden den Kader neu ausrichten, wir werden aber auch, und das ist meiner Ansicht nach ebenso ein wichtiger Punkt, um Eugen herum ein neues Trainerteam bauen. Wir werden neuen Input von außen bekommen, wir werden mehr Inhalt bekommen, wir werden dementsprechend auch im Staff-Bereich nicht nur Dinge ansprechen, sondern auch handeln. Wie schätzt du denn ganz persönlich jetzt diese Entscheidung ein? Findest du, das ist ein gutes Vorgehen, an Eugen Polanski festzuhalten, aber das Drumherum, um ihn herum zu wechseln?
Ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit einer Meinung dazu. Ich bin auch immer wieder gefragt worden, wie stehst du zu Eugen Polanski? Ich bin ehrlich, nach dem Mainz-Spiel, wenn du mich nach dem Mainz-Spiel gefragt hättest, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall weitermachen. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, auch durch diese letzten Spiele hat sich meine Meinung auch noch mal ein Stück weit verändert. Wir können ja mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich will erläutern, warum. Weil so die letzten Spiele haben dann gerade so gegen Dortmund und Hoffenheim haben schon auch mal gezeigt, wenn der Druck nicht da ist, also wenn das Ziel erreicht ist, dass man durchaus auch erkennt, dass Eugen Polanski einen Matchplan, einen Spielplan hat und dass dieser Matchplan halt eben gerade in diesen genannten Spielen auch aufgegangen ist. In den anderen Spielen, also in dieser Saison, die wirklich, wo ja nur Klassenerhalt oben drüber stand, hatte man das Gefühl, er war sehr ängstlich. Es ging eher darum, irgendwie diese Punkte zu sammeln und irgendwie drin zu bleiben. Und oft hat man irgendwie so diesen Matchplan nicht erkannt. Und es wurde ihm ja auch oft vorgeworfen, zu Recht, dass man sehr, sehr passiv gespielt hat, dass diese defensive Herangehensweise und irgendwie so, ja, dieses Einigeln oft auch, dann auch irgendwie kritisiert worden ist, auch zu Recht, wie ich finde. Und das war zum Beispiel bei dem Mainz-Spiel so, wo, das war für mich so ein Sinnbild eigentlich, wo man wirklich einfach nur darauf gewartet hat und eigentlich nur darum gebettet hat, dass man diesen Ausgleich bekommt. Und da war ich dann schon irgendwie ehrlicherweise auch ein bisschen schockiert im negativen Sinne, wie man dieses Spiel auch angegangen ist. Und dann wiederum habe ich aber jetzt auch am Ende erkannt, dass er durchaus, wenn er sozusagen auch ein bisschen losgelassen wird, wenn vielleicht dieser Druck auch nicht mehr da ist, dass er schon auch eine Idee hat und die dann auch erkennt. Und ich glaube, das ist aber wirklich nur, das weiß ich nicht zu 100%, das ist mein Glaube, dass diese Abmachung zwischen Rufen Schröder und Eugen Polanski auch war, Eugen, halt uns einfach irgendwie in dieser Liga, erledige den Job, es ist egal wie, Hauptsache wir holen die Punkte und dann im Sommer werden wir schauen, dass wir da dir auch einen Kader zur Verfügung stellen, mit dem du deine Idee oder auch ein Stück weit deinen Fußball etablieren kannst. Und deswegen habe ich auch das Gefühl gehabt, dass man deswegen auch an Eugen festgehalten hat, weil man sozusagen diese interne Abmachung hatte, Hauptsache drin bleiben und dann schauen wir im Sommer weiter. Und deswegen war irgendwie mein Gedanke immer, dass man schon auch mit Eugen weitermachen wird, weil er diesen Job erledigt hat und zumindest zum Ende auch gezeigt hat, dass man mit Eugen Polanski auch Fußball spielen kann.
Ja, also das stimmt natürlich. Das wäre nämlich ansonsten eben eine Frage gewesen. Also man will offensiver spielen, man will Viererkette und nicht Fünferkette spielen in der nächsten Saison. Und genau diesen Beweis muss ja Eugen Polanski antreten, dass er eben auch einen solchen Spielstil umsetzen kann. Ich bin halt ehrlicherweise nicht sicher, wie hoch ich da diese Spiele gegen Dortmund und gegen Hoffenheim hängen würde, weil das waren beides sehr gute Partien, aber der BVB hat ja schon Wochen vorher austrudeln lassen und Hoffenheim hat einfach so komplett diese Champions-League-Qualifikation gebottelt, inklusive einem wirklich an, naja, also es war nicht die klügste Entscheidung, sich gelb-rot zu holen nach 8 Sekunden in der zweiten Hälfte und ab dann war das Spiel im Grunde durch. Traust du denn das Eugen Polanski auf Grundlage dieser Spieler zu oder also einen offensiveren Fußball spielen zu lassen oder gab es vielleicht auch schon andere Beispiele in dieser Saison, in denen das mal besser funktioniert hat?
Ich glaube tatsächlich, dass der Schlüssel die Viererkette sein wird und dass das auch ein System ist, was zu Borussia Mönchengladbach halt passt und was Eugen Polanski auch durchsetzen sollte, weil mit dieser Viererkette habe ich durchaus, da gab es, ich überlege jetzt auch gerade, welche Spiele, es gab mal ein, zwei Spiele auch, wo er mit Viererkette gespielt hat, wo ich auch einfach gemerkt habe, dass das einfach besser passt, vor allen Dingen eben offensiv, heißt, man kann auch dann viel besser umschalten, man hat immer wieder gemerkt, mit dieser Dreierkette, es war zu behäbig, es war zu langsam, gerade im Umschalten, da sind keine Spieler mitgelaufen, es waren ein, zwei Offensivspieler, die gerade bei Umschaltsituationen dann irgendwie, ja, auch weil die Kette so tief stand, in irgendeiner Weise dann auch näher zum Tor stand oder dass man da überhaupt mal offensiv gefährlich wurde. Ich traue ihm das mit einer Viererkette schon zu. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, wie der Kader jetzt im Sommer dann auch umgestaltet wird, weil zur Wahrheit gehört eben auch dazu, dass dieser Kader so, wie er in dieser Saison zusammengestellt worden ist oder wie er auch dann am Ende auf dem Papier stand, halt auch nicht mehr unbedingt hergibt. Ja, und da sehr, sehr viele Defizite auch sind und Lücken sind. Und das, finde ich, gehört zur Wahrheit auch dazu, dass er mit einem Kader arbeiten musste, der definitiv ja unausgewogen und nicht gut genug eigentlich war, um eine bessere Saison zu spielen. Und das, finde ich, sollte man auch immer so ein Stück weit auch im Hinterkopf noch behalten, dass er damit halt arbeiten musste.
Ja, das ist ja die Diskussion, die du das ganze Jahr über mit Gladbach-Fans führen konntest. Ist ein besserer Fußball überhaupt möglich mit diesem Kader? Jetzt hast du das auch als einen deiner Aspekte mitgebracht. Du sprichst von Löchern, die es da im Kader gäbe. Also lass uns mal auf die Transferperiode im Sommer und dann auch im Winter zurückblicken. Wo sind denn da deiner Meinung nach die größten Löcher?
Also die auffälligsten Löcher, die ja schon seit Jahren eigentlich da sind, sind die Außenpositionen, also rechter Verteidiger, linker Verteidiger. Dass man da alleine mit Luca Netz und Lukas Ulrich in die Saison gegangen ist, da haben alle eigentlich schon geschrien und Warnungen ausgesprochen. Dann auch auf der Rechtsverteidigerposition mit Skelly schon seit Jahren eigentlich auch immer wieder ein Schwachpunkt, den man auch irgendwie nicht beheben konnte oder dass man zumindest Konkurrenz für Skelly dann auch mal geholt hat. Das sind für mich auf jeden Fall krasse Probleme, die eigentlich schon seit Jahren da sind und nicht wirklich behoben worden sind. Und dann ehrlicherweise auch auf der Schiene, also auch rechts und links auch jeweils, gerade durch die Hackverletzung hast du da halt wirklich auch Probleme. Und auf rechts hast du halt mit Honorat teilweise halt eben auch einen Spieler, der verletzungsanfällig ist, der immer wieder auch raus war, mit Ngumu, ein Spieler, der auch eine komplette Saison ausgefallen ist. Also auch da hat man schon gesehen, dass da Löcher sind und auch die hat man nicht wirklich behoben. Und deswegen sag ich, sind das Fehler, die schon im Sommer entstanden sind und mit denen Eugen Polanski arbeiten musste oder die man irgendwie ausbügeln musste.
Und glaubst du, also dafür war ja noch Roland Firkus mitverantwortlich, hauptverantwortlich für die Sommertransfers. In Teilen sieht man ja schon, dass die Analyse eine ähnliche war. Also Kevin Dix zum Beispiel kann ja auch Rechtsverteidiger spielen. Wir haben ihn halt dann eher als Innenverteidiger auch in der Fünferkette gesehen. Aber ich weiß noch, als er damals kam, wurde er eben auch, unter anderem wurde das betont, dass er eben auch rechts spielen kann. Wir haben mit Kastrop einen Spieler, der zwar zentral spielen kann, wo wir aber später auch gesehen haben, ja, auf dem Flügel kann er schon auch funktionieren. Und ansonsten gab es halt noch vor allem dann Stürmer, also Tabakovic und Machino, ja auch vor dem Hintergrund der Kleindienstverletzung. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt so ein Transferzeugnis ausstellen sollte, jetzt nur mal für die eben genannten, dass das eigentlich schon alles nachvollziehbare Entscheidungen waren. Es hätte halt noch mal zwei, drei weitere Transfers gebraucht. Und da stelle ich mir dann die Frage, und die würde ich eben gerne dann dir stellen, hätte sich das Gladbach überhaupt leisten können?
Ja, ich meine, man muss sich ja nun mal den Machino-Transfer angucken. Ist ja völliger Wahnsinn, dass man nicht die Ausstiegsklausel gezogen hat, weil man offenbar zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage war, das Geld zu bezahlen, aber dann später 7-8 Millionen dann für einen Machino bezahlt. Das ist ja, also da fehlen mir die Worte, bin ich ehrlich. Also das macht mich dann schon ein bisschen fassungslos.
Wie hoch wäre die Ausstiegsklausel nochmal gewesen?
Ich glaube, die lag bei 2,5 Millionen. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Oh Gott, das hatte ich schon wieder verdrängt.
Ja. Ich bin nicht zu 100% sicher, aber sie war deutlich, deutlich niedriger als das, was man am Ende dann für Machino bezahlt hat. Da hat man sich also komplett über den Tisch ziehen lassen. Und da gibt's ja mehrere Beispiele, wo man sagt, man hat halt einfach in den vergangenen Jahren Geld verbrannt und nicht gerade wenig und hat sich selbst in diese Situation gebracht. Und wir sehen ja jetzt alleine schon in diesen paar Wochen eigentlich, die Ruven Schröder jetzt auch hatte, was für kluge Transfers man auch hätte tätigen können mit ablösefreien Spielern oder eben auch mit geringen Ablösen. Natürlich weiß man jetzt noch nicht, ob diese Spieler funktionieren, aber ich finde, da hat es auch ein Stück weit an Kreativität und auch irgendwie an Erfahrung gefehlt, dass man da mit wenig Geld auch deutlich mehr hätte rausholen können. Oder eben, und das muss man ja auch positiv hervorheben, man hat ja mit Tabakovic und Engelhardt zwei richtig gute Laien gehabt, vielleicht hätte man sich da noch mehr dann auch drauf fokussieren müssen und können, wenn man diese Ablösen nicht zahlen kann, dass man halt dann eben Leihspieler hat, wie das auch der HSV gemacht hat, die ja wirklich Leihmeister für mich sind, weil diese Spieler halt alle funktioniert haben. Und Gladbach hat ja auch zwei positive Beispiele. Vielleicht hätte man dann auch eher auf Laien setzen müssen, wenn man das Geld nicht hat. Aber dann gar nichts zu machen, ist halt irgendwie auch keine Option.
Ja, und was ich so interessant fand, war, das, was dann noch last minute passiert ist, also Gio Reyna, der kam doch kurz vor Transferschluss dann. Das ist
der wird nicht wenig verdienen, Max, ne? Da reden wir nicht mal über die Ablösesumme, aber er wird halt ein ordentliches Gehalt haben. Und das ist halt auch eher ein Problem, dass Roland Wirkus teilweise Verträge mit Spielern gemacht hat und auch hochdotierte Verträge, die halt jetzt Gladbach nachhängen. Und das ist auch für mich, wo ich sage, naja, da fehlt es ihm dann vielleicht auch einfach an Erfahrung, dass man halt einen Gio Reyna mit Sicherheit einen sehr, sehr guten Vertrag angeboten hat.
Mhm. Plus, der hat ja auch nicht immer gespielt beim BVB, also es gab quasi immer schon die Fragen, da setzt er sich jetzt hier durch. Und ich fand halt vor allem interessant, dass, also wenn das jetzt quasi für eine ganz geringe Ablöse gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, gut, da gab es eine Möglichkeit und der Spieler wollte, okay, dann mach's halt einfach mal und probier, ob das funktioniert. Aber er hat ja dem Vernehmen nach 4 Millionen Euro Ablöse gekostet und gleichzeitig aber spielt er auf einer Position, wo ich gesagt hätte, ja, klar, habt ihr jetzt nicht so wahnsinnig viele Spieler, aber hätte ich nicht als Problemposition bezeichnet und du ja gerade eben auch nicht. Und das ist eben das, was sich so ein bisschen durchzieht. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob wir da auch über Gerardo Seoane sprechen sollten an der Stelle. Denn die beiden, also Wirkus und Seoane, sind ja letztlich verantwortlich für die Art und Weise, wie man in die Saison reingegangen ist. Glaubst du, dass Seoane einfach vielleicht auch andere Pläne hatte mit der Borussia? Also da ging es ja auch eher mit einem 4-2-3-1 los und Seoane, also er war immer recht flexibel, er hat auch Fünferkette spielen lassen, aber mein Eindruck war, dass genau diese Offensive, das Chancen kreieren, eben das war, was so im Fokus stand in dieser Saisonvorbereitung. Also welche Rolle hat das vielleicht gespielt?
Ja, auf jeden Fall war die Ausrichtung auch eine andere. Das sieht man ja auch dann an den Gegentoren. Also es war immer schon so, dass der Fokus mehr auf der Offensive lag, dass man sich ein Stück weit auch dadurch gerettet hat, dass man eben viele Tore geschossen hat oder vielleicht auch mehr als man erwarten konnte. Und dadurch halt eben auch gerade in der vorletzten Seoane-Saison dann auch genug Punkte geholt hat. Aber man hat ja immer schon gesehen, diese defensive Anfälligkeit, die sich dann ja auch durchgezogen hat und die mit Sicherheit Seoane dann auch ein Stück weit den Job gekostet hat. Also eigentlich ist das Thema bei Gladbach schon seit Jahren die fehlende Balance und damit auch die fehlende Konstanz. Also du hast halt irgendwie keine gute Balance zwischen Defensive und Offensive. Das hast du jetzt in der Saison mit Polanski gehabt. Da war der Fokus eher auf der Defensive. Darunter hat die Offensive gelitten. Bei Seoane war der Fokus auf der Offensive. Dann hat die Defensive gelitten. Also eigentlich ist das Kernproblem, dass du es nie in den Griff bekommen hast, dass diese Mannschaft ein Stück weit ausgewogener spielt oder eben auch ausbalancierter. Und ich glaube, dass das der große Fokus irgendwie sein muss.
Und dann geht's in die Saison rein und man kommt beim Fünftligisten Delmenhorst gerade so weiter, gleich zweimal in Rückstand aus und dann Nico Elvedi, die alte Legende, die sorgt dann für den Einzug in die zweite Runde. Dann Auftakt gegen den HSV, ist auch undankbar gegen Aufsteiger, kannst du nur schlecht aussehen, tut man dann letztlich nämlich auch, weil der HSV sogar ein Tor erzielt, was aber ganz knapp nicht zählt, deswegen geht's da in 0-0. Dann spielt man aber eigentlich gar nicht so schlecht, zum Beispiel beim VfB Stuttgart. Das war eine Partie da, also 1,8 zu 0,8 expected goals zeigen schon, da war Gladbach eigentlich bei dem 0-1 gar nicht so schlecht dran. Und dann kommt aber ein 0-4 bei Werder Bremen, beziehungsweise, Entschuldigung, zu Hause natürlich. Werder Bremen war in Gladbach. Das hat wahrscheinlich eine wichtige Rolle dann noch gespielt. Ja, und dann ist es schon vorbei. Seoane wird entlassen. Ich weiß ja noch, dass sich das damals angedeutet hat und angebahnt hat und niemand war dann so richtig überrascht. Plus, es gibt immer gute Gründe für eine Trainerentlassung und dieses 0-4 gegen Werder, das tat weh. Das war einfach kein gutes Spiel. Trotzdem ist aber natürlich eine Trainerentlassung schon nach dem dritten Spieltag. Das ist also
fatal.
Ja, genau. Also du klopfst im Prinzip eine komplette Vorbereitung und, wie ich eben als These vertreten würde, auch so ein Teil der Kaderplanung klopfst du in die Tonne und sagst, ach so, nee, der war es ja dann doch nicht. Ich meine, im Nachhinein ist es klar, dass es ein Fehler war, mit Ceoane in die Saison zu gehen. Aber hätte es verhindert werden können? Hätte man da im Sommer ehrlicher sein können? Oder wäre nicht vielleicht auch eine Möglichkeit schon gewesen, weiterzumachen mit Ceoane? Ich weiß, dass dieses Werder-Bremen-Spiel schlimm war, aber das Stuttgart-Spiel zum Beispiel war eigentlich in Ordnung.
Es ist halt ein komplett fataler Zeitpunkt. Also entweder, da gebe ich dir recht, entweder musst du im Sommer schon die Konsequenzen ziehen, weil auch da ja schon der Gegenwind auch echt groß war und man auch gemerkt hat, dass die Stimmung im Umfeld halt super negativ war. Und das ist halt auch gerade bei einem Traditionsverein halt wirklich auch schwierig, weil du bist darauf angewiesen, dass dieses Umfeld dich ein Stück weit ja auch trägt und bei einem Traditionsverein, dass du da so eine positive Grundstimmung auch hast zu einem Saisonstart. So, das war da also schon mal komplett dann, für den Arsch, um es mal so zu sagen, ja. Weil die Fans ja auch wirklich gerade bei Gerard Ceoane, ich würde nicht mal sagen gespalten waren, sondern sehr klar auch gegen ihn waren. Und dann nach drei Spielen dann schon sozusagen die Nerven zu verlieren, ich würde es auch wie Nerven verlieren bezeichnen, weil du hättest mit Sicherheit auch noch 6-7 Spieltage abwarten können. Da hat man einfach gemerkt, dass Roland Wirkus einfach die Nerven verloren hat in dem Fall. Und es ihm dann so mit um die Ohren geflogen ist, dass er halt diese Entscheidung nicht schon im Sommer getroffen hat. Ich glaube, da ist dann einfach dieser Druck auch zu groß gewesen auf Roland Wirkus, dass er deswegen ein Stück weit die Nerven verloren hat und so früh dann auch den Trainer rausgeschmissen hat.
Und ich kann ja das Bestreben verstehen, dass man diesen Cycle of Trainerentlassung irgendwann mal durchbrechen möchte. Also das war ja auch eindeutig bei den letzten 2-3 Trainern schon, hat man schon immer schon gehofft, ob Bob bitte sei jetzt dieser Trainer, den wir einfach mal anstellen können hier für 2 Jahre oder länger, dass es endlich mal hier aufwärts geht. Das Problem, was bei Wirkus halt in dieser Phase und letztlich halt auch im Sommer zu sehen war, auch in der Nachbetrachtung, finde ich, ist halt diese Richtungslosigkeit. Und ich meine, wir haben das auch, als du im Royal letztes Jahr hier warst, vor 2 Jahren, nee, letztes Jahr warst du ja auch hier.
Letztes Jahr, ja.
Da haben wir ja genau darüber schon gesprochen, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen bei der Borussia? Und keiner von uns beiden hätte jetzt irgendein Zitat von Roland Wirkus ranziehen können, in dem das klar geworden wäre, weil letztlich Gladbach auch immer nicht so genau weiß, in welche Richtung man will. Spieltechnisch, vom Kader her, das Einzige, was man weiß, ist, man will in der ersten Liga bleiben. Ja, gut, toll. Das wollen alle. Glaubst du, dass das auch letztlich der Grund ist, warum dann Roland Wirkus nur 2 Spieltage später zurückgetreten ist? Also Eugen Polanski übernimmt, wir haben dann sofort Viererkette, war dann gar nicht so schlecht gegen Leverkusen. Also
ja,
das war dann
viel
stabiler. Dann dieses 4-6 gegen die Eintracht, was aussah wie eine absolute Katastrophe bis zum 0-6, was aber hinten raus eine Dynamik bekommen hat, mit der man mit guter Laune aus dem 4-6 rausgegangen ist, oder zumindest halbwegs guter Laune, muss man auch erstmal schaffen. Und dann tritt eben Roland Wirkus zurück. Was glaubst du, hat er letztlich dann dazu geführt, dass er diesen Schritt gegangen ist?
Ich glaube, am Ende ist der Druck auch einfach zu groß geworden und auch der Gegenwind, den er selbst bekommen hat. Ich glaube auch, dass er so ein Stück weit auch das Vertrauen im Verein verloren hat und dass er deutlich mehr Gegenwind auch im Verein bekommen hat. Ich glaube nicht, dass es nur eine rein persönliche Entscheidung war, von Roland Wirkus selbst zu sagen, ich trete zurück, sondern es gab durchaus auch im Verein diese Stimmen und auch den Gegenwind, dass man gemerkt hat, es passt einfach nicht. Und er ist für diese Position einfach nicht der geeignete Kandidat. Auch da muss man natürlich sagen, hätte man im Sommer vielleicht auch deutlich ehrlicher sein müssen. Da sage ich, hat die Analyse eben nicht stattgefunden in dieser Intensität und eben auch in dieser Tiefe, aber eben auch, weil es niemanden gab, der sozusagen Verantwortung Führung übernommen hat, also der überhaupt Roland Wirkus sozusagen aus diesem Amt hätte heben können. Also da war auch so ein so ein Vakuum in Mönchengladbach, oder das besteht ein Stück weit immer noch, dieses Vakuum, dass es da eben an Führung irgendwie ein Stück weit auch fehlt, die jetzt durch Ruven Schröder deutlich zugenommen hat und auch durch die Neuaufstellung. Aber du hast gemerkt, es hat so ein Vakuum im Sommer auch gegeben und niemand hat sich so ein Stück weit vielleicht auch getraut, an Roland Wirkus Stuhl dann vielleicht zu sägen oder dann auch ja deutlich ihm deutlich zu machen, so passt vielleicht nicht. Und dadurch hat er weitermachen dürfen. Und ich glaube, es war am Ende ein Stück weit auch, natürlich hat er selber gemerkt, er ist für diese Position nicht gemacht. Und ich weiß auch, dass er selber so ehrlich mit sich selbst ist und auch das so ja auch gesagt hat, dass er gemerkt hat, okay, ich kann diesem Druck nicht standhalten. Ich bin für diese Position vielleicht nicht der Richtige. Finde ich dann auch stark, dass man selber so diese Erkenntnis hat und auch diesen Schluss zieht. Ja, und dann glaube ich, war es am Ende einfach, dass er gemerkt hat, oh, es läuft jetzt komplett in diese falsche Richtung. Und es wäre, glaube ich, besser, jetzt einmal komplett aufzuräumen in Gladbach. Also ich glaube, am Ende hatte sich das schon im Sommer so ein Stück weit abgezeichnet. Und es war für ihn auch klar, wenn der Saisonstart daneben geht, dann wird es auch für mich schwer. Und dann wird dieser Druck auch am Ende immer größer.
Hm. Ich meine, rein formell, der Aufsichtsrat beruft den Vorstand und kann ihn auch abberufen. Ich würde sagen, kommunikativ, das Gesicht nach außen ist dann eher Bonhof als Präsident. Aus dieser Richtung hätte es kommen können. Aber da haben wir ja im vergangenen Jahr auch schon drüber gesprochen, dass man eben nicht den Eindruck hat, dass da so unglaublich viel Fußballkompetenz sitzt, um jetzt es mal so deutlich zu formulieren. Plus, dass das eher Gremien sind, die tagen, ohne dass man es mitbekommt. Was auch was Gutes sein kann, aber wenn du jahrelang eine Richtungslosigkeit des Gesamtvereins eigentlich diagnostizieren musst, dann müsste aus diesen Gremien müsste die Richtung vorgegeben werden. Und das war eben bisher noch nicht zu sehen. Hat aber ja dann zu der Situation geführt, dass du im laufenden Betrieb sowohl Trainer als auch eben die sportliche Leitung ersetzt hast. Welche Probleme hat das dann jetzt auch im Rückblick denn mit sich gebracht?
Naja, also das ist natürlich ein kompletter Umbruch, den man normalerweise ja im Sommer vollzieht, sodass man hier eben sowohl der Trainer eine Vorbereitung hat, als auch eben der Sportdirektor noch die Möglichkeit hat, diesen Kader neu zusammenzustellen. Das heißt, Ruven Schröder ist erstmal angekommen, musste sich erstmal einen Überblick verschaffen, okay, was habe ich, wie sieht der Kader aus, und hat auch sehr, sehr schnell und deutlich erkannt, wo die Probleme liegen. Auf der einen Seite eben, das hatten wir schon gesagt, dieser unausgewogene Kader, auf der anderen Seite auch ganz klar benannt, dass Führungspersönlichkeiten fehlen, dass gerade mit Tim Kleindienst, der dann ausgefallen ist, eigentlich ja die Führungsperson und auch der Kapitän fehlt, und dass man von anderen Spielern ein Stück weit mehr erwartet hatte, aber es sich gezeigt hat, dass sie eben nicht diese Führungspersonen sind, die nach vorne gehen. Und da hat er auch ganz klar gesagt, was auffällig war, ist, dass Gladbach instabil war, also dass man immer gedacht hatte, dass sie stabiler sind, aber sich dann auch immer wieder gezeigt hat, dass sie zu instabil sind, was eben auch daran lag, dass da eben dieses Vakuum bestand. Für mich Rocco Reitz auch kein klassischer Kapitän, der auch sehr, finde ich, unter dieser Binde gelitten hat in dieser Saison. Und Kevin Dix kann einer dieser Führungspersönlichkeiten sein. Die werden auch mit Sicherheit um ihn herum jetzt auch das Gerüst aufbauen. Aber er kommt natürlich auch neu in eine Mannschaft, spricht die Sprache nicht. Das sind natürlich auch alles Faktoren. Und das sind Dinge, die er jetzt auch anpacken wollte. Ja, und er musste natürlich auch dann im Winter, hatte er nicht viel Handlungsspielraum. Erstens, klar, finanziell, hat auch schnell gemerkt. Und das ist natürlich auch ein Stück weit frustrierend. Es ist kaum Geld da. Und ja, da musst du halt irgendwie, und du weißt selber, im Winter ist es immer sehr schwer, noch irgendwie was zu korrigieren. Also es ist ein sehr, sehr schweres Transferfenster. Hat dann noch was versucht, ich würde sagen, mit Bolin auch zumindest einen Transfer, der funktioniert hat, der geklappt hat, den man jetzt auch verpflichtet hat. Aber ja, es ist natürlich unglaublich schwer, da im Winter so viel zu korrigieren, dass du da irgendwie noch einen Effekt für die Rückrunde hast.
Also Takay und Sarko kamen noch jeweils als Laien, aber ich musste es selber wieder nachgucken, weil ich schon wieder vergessen hatte, das spricht so ungefähr für den
anderen. Genau, ja.
wenn wir jetzt aber dann mal nochmal reingehen in diese Hinrunde. Also ich habe gesagt, vom Spielerischen her wurde es besser, 1-1 gegen Leverkusen und eben dieses seltsame 4-6 gegen Eintracht Frankfurt. De facto hat man ja aber seinen ersten Sieg seit dieser Pokal-erste Runde gegen Delmenhorst, den hat man dann erst Ende Oktober gefeiert. Das allerdings in einem sehr wichtigen Spiel. Heimspiel, zweite Runde DFB-Pokal. Also vielleicht hat sogar der Pokalwettbewerb irgendwie Gladbach so ein bisschen gerettet. Und dann setzt die gute Phase ein. Also gegen den KSC 3-1 gewonnen, dann ein tolles 4-0 bei St. Pauli. Das war auch für St. Pauli ein ganz, ganz schlimmes Spiel auf der anderen Seite. Das sehr, sehr wichtige Derby gegen den ersten FC Köln, das war auch für Köln so ein kleiner Knackpunkt in der Saison, bei Heidenheim deutlich gewonnen mit 3-0 und am Ende sogar gegen Leipzig noch 0-0 geholt. Die waren zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiter und so ist man dann in die Länderspielpause reingegangen. Was hat sich denn in dieser Phase verändert oder hatte die Borussia da einfach ein bisschen mehr Glück? Das gehört ja auch mit dazu.
Ja, also ich glaube, man hat einfach gemerkt, was dann Erfolgserlebnisse auch mit einer Mannschaft ausmachen. Also ich finde, man hat einfach gemerkt, dass das Auftreten anderes war, also auch mehr Selbstbewusstsein und ehrlicherweise schon auch sehr viel Glück teilweise. Einen guten Torhüter, über den wir später auch noch sprechen, der Gladbach einige Punkte gerettet hat, unter anderem eben auch in den Spielen wie jetzt auch gegen Leipzig oder auch später gegen Mainz. Mhm. Also da waren schon auch, ich würde sagen, Duselsiege, glückliche Siege dabei. Aber man hat trotzdem gemerkt, dass wenn sie dann mal in so einen positiven Trend kommen oder auch kamen, wie in dieser Phase, dass das mit der Mannschaft schon was gemacht hat und dass eine mehr Überzeugung da war und irgendwie auch ein besseres Auftreten da war. Und das war aber ehrlicherweise dann auch die einzige Phase, wo man mal so richtig 5-6 Spiele ungeschlagen war und irgendwie so einen kleinen Lauf hatte. Und das bleibt und ist halt auch weiterhin das Problem. Wenn ich dann von Instabilität und fehlender Konstanz spreche, dann ist das an dieser Saison halt eben bestens zu zeigen, weil man eben nur einmal wirklich eine Phase hatte von 5-6 Spielen, die man ungeschlagen geblieben ist.
Ich habe übrigens die Länderspielpause falsch datiert, die war vor dem Heidenheim-Spiel schon. Aber ich habe halt die Frage genau halt deswegen auch gestellt, weil eben wir jetzt im Nachhinein wissen, besser wurde es nicht mehr. Das war quasi dreimal in Folge gewinnen. Das dürfte kein einziges Mal noch geschehen sein. Ja, genau, nicht mal zweimal in Folge hat man nochmal gewonnen in der weiteren Bundesliga-Saison. Wenn ich mir aber dann angucke, neben dem, dass es Erfolgserlebnisse gab, also klar, das verändert was, aber zum Beispiel die Herangehensweise an dieses Derby, das, was da die Köln-Fans völlig zu Recht, wie ich finde, ja geärgert hat, war, dass man das Gefühl hatte, Gladbach war eben viel aktiver als der FC und war auch viel mutiger als der FC. Und klar, da hatte man gerade dieses 4-0 bei St. Pauli, aber das alleine drückt ja so ein Selbstbewusstsein nicht komplett in die andere Richtung. Also warum glaubst du, ist das Team unter Eugen Polanski später immer wieder in diese Passivität reingefallen, in diesen Überfokus auf Defensive? Ich verstehe, dass man auf Defensive fokussiert und es hat auch gut funktioniert, muss man sagen. Also bei den Expected Goals Allowed, also die der Gegner von Borussia Mönchengladbach hatte, über die ganze Saison hinweg hat man 10 Tore weniger als in der Vorsaison zugelassen und insgesamt sind es dann nur 4 Tore weniger geworden. Deswegen zitiere ich jetzt eben diese Statistik, weil eigentlich war es sogar noch besser, als es am Ende da war. Also ich verstehe diesen defensiven Fokus. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum ein Team, das so viele Spieler mit drin hat, die schon Dynamik erzeugen können, allen voran Rocco Reitz, warum ausgerechnet ein solches Team manchmal so passiv und ängstlich auftritt. Und warum glaubst du, ist Gladbach so wie eigentlich fast immer in den letzten Jahren wieder in diese ängstlichen Phasen zurückgefallen, in denen man auch letztlich ja eher versucht hat, Spiele nicht zu verlieren, als sie zu gewinnen?
Auf der einen Seite, glaube ich, ist es eine Charakteristika der Mannschaft, des Vereins teilweise. Das ist ja so eine generelle Ambitionslosigkeit auch, die man seit Jahren halt irgendwie bei Gladbach spürt. So, das überträgt sich natürlich irgendwie auch ein Stück weit auf einen ganzen Verein, auf eine Mannschaft auch. Es ist auch die Charakteristika, was ich eben angesprochen habe, dass diese Führungspersonen auch irgendwie fehlen, also diejenigen, die so ein Stück weit gegensteuern können oder eben auch das dann nochmal verändern können. Da müssen wir nicht drüber reden, da fehlen einfach diese Spieler auf dem Platz. Aber, und da sind wir dann auch beim Trainer, es hat ein Stück weit natürlich auch mit Eugen Polanski zu tun. Diese Mutlosigkeit zeigt sich dann ja oft auch in der Aufstellung oder auch in den Wechseln, die dann oft für viele nicht nachvollziehbar waren, auch gerade nochmal so dann diesen Impuls zu setzen. Wir wechseln jetzt nochmal offensiv, und genau das hat oft dann auch eben gefehlt, oder eben dann junge Spieler dann auch zu bringen wie Moja oder Bolin, was ja auch ein Stück weit mit Mut zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, dass es ja auch daran liegt, dass es seine erste Saison als Bundesliga-Trainer ist und dass ich generell einfach gemerkt habe, dass ihm so ein Stück weit auch der Mut fehlt und dass er eher darauf bedacht war, keine Fehler zu machen. Und das ist sowas, wo er, glaube ich, auch dran arbeiten muss und was auch in der neuen Saison ein Stück weit besser werden muss. Also er muss auch diesen Mut haben und mutiger sein. Ich vergleiche das immer ein Stück weit mit Dino Topmöller. Ich finde, auch bei ihm hat man so in seiner ersten Saison gemerkt, dass es noch geruckelt hat und dass er ein bisschen, ja, ihm manchmal der Mut gefehlt hat und genau das in der zweiten Saison dann auch deutlich besser geworden ist. Und da hoffe ich so ein Stück weit auch auf den Effekt, dass er in seiner zweiten Saison auch mutiger wird und auch mit jungen Spielern dann nochmal gezielter arbeitet und die dann auch fördert. Weil ich finde schon, dass auch diese Mutlosigkeit ein Stück weit auch von Eugen Polanski übergeschwappt ist.
Und würdest du das auch rhetorisch so sehen? Denn da konnte ich auch Polanski nicht so ganz einschätzen die Saison über. Also ich finde, er hatte Momente, in denen er unheimlich klar war und ich finde auch gut kommuniziert hat, auch gut erklärt hat, worum es jetzt geht, eben Stabilität und so weiter und einen Schritt nach dem anderen. Aber als es dann so in den Januar, Februar reinging und es im Grunde die immer gleiche Soße war, da, ja, also da fand ich ihn dann einfach nicht mehr so kommunikativ stark. Wie ging es dir damit?
Ja, ganz genau. Geh ich komplett mit dir. Ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, als die Kritik dann auch größer wurde, hatte er so einen Mechanismus, dass er in so eine, ich will nicht, ja, arrogant klingt immer als sehr negativ, aber ja, es hatte sowas, so eine Abwehrhaltung, die er dann immer wieder hatte, dass man das Gefühl hatte, er war nicht kritikfähig und ist dann immer wieder irgendwie in so einen Abwehrmechanismus gegangen, hat dann teilweise ja auch die Journalisten ein Stück weit blöd dastehen lassen oder irgendwie hat diese Kritik dann nicht angenommen und hat irgendwie alle anderen so ein Stück weit als, ich bin derjenige mit Ahnung, ihr habt sie nicht. So kam es ein bisschen rüber und da habe ich auch gedacht, gleitet es ihm so ein Stück weit aus den Händen und ich glaube, dass er da halt auch einfach souveräner werden muss in der Kommunikation, dass wenn die Kritik kommt, dass er sie ein Stück weit annimmt, aber vor allen Dingen auch erklärt, wieso, weshalb, warum. Und ich glaube, das hat ihm so ein Stück weit hinten raus dann auch gefehlt, als dann die Stimmen auch lauter wurden. Da bin ich voll bei dir. Da muss er auch an seiner eigenen Kommunikation auch noch arbeiten.
Mhm. Weißt du zufällig, Lisa, was Union Berlin, der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach gemeinsam haben in der abgelaufenen Bundesliga-Saison?
Boah, das ist schwer.
Alle drei haben nach Rückstand kein einziges Spiel gewonnen. Bei Gladbach war es so, 17 Rückstände, 3 Punkte hat man danach noch geholt und 14 Mal verloren. Das war das, was ich vorhin auch meinte, mit einem 0:1 war das Spiel von Gladbach eigentlich im Grunde vorbei. Und ich weiß, dass das Fans ja, selbst wenn sie die Statistik nicht kennen, die fühlen das ja, weil die wissen ja genau, was passiert ist. Und allein diese lange Phase der ersten zwei Siege zwischen Delmenhorst und KSC, hat ja schon so irre lang gedauert. Glaubst du, dass das auch damit zu tun hat, dass Eugen Polanski keine Antworten auf das gefunden hat, was dann gegnerische Teams manchmal präsentiert haben?
Ja, ich glaube oft, dass ich glaube schon, dass es Antworten gab oder gegeben hätte, aber er hat halt sehr, sehr stur an seinem System und an der Herangehensweise festgehalten. Und das meine ich auch damit, dass man zum Ende hin ja gesehen hat, dass er Matchpläne hat und dass er auch Ideen hat. Und die hat man halt viel zu selten dann auch schon vorher gesehen. Also ich hatte immer das Gefühl, man bleibt halt stur und starr bei seinem Dreierketten-defensiven Ansatz. und hofft irgendwie, dass Tabakovic vorne ein Tor macht und hat irgendwie viel zu sehr auch die Offensive vernachlässigt. Und das muss er sich definitiv ankreiden lassen und das, die Kritik muss er sich auch gefallen lassen, dass man viel zu wenig von seiner Spielidee oder von einer möglichen Spielidee oder auch Weiterentwicklung, das ist ja ihm auch immer vorgeworfen worden, man sieht ja gar keine Weiterentwicklung bei dieser Mannschaft, dass die halt eben nicht zu erkennen war. Und da ist dann für mich so ein Stück weit die Frage, ist das dem geschuldet, dass es seine erste Bundesliga-Saison ist und er dieses Ziel, was er vom Verein bekommen hat, Klassenerhalt, dass das seine Prio 1 war und ihm dann ein Stück weit egal war, wie dieser Klassenerhalt zustande kommt? Oder ist es wirklich dann auch am Ende diese Mutlosigkeit? Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Auch diese Mutlosigkeit, die er dann hat, weil er eben als Regionalliga-Trainer in die Bundesliga kommt und ihm natürlich auch ein Stück weit die Souveränität, Erfahrung fehlt, damit aber auch der Mut, dass das irgendwie so ein Stück weit gepaart war, was dazu geführt hat, dass man dann schon sehr in so einen Trott verfallen ist.
Ja, vielleicht hängt das auch damit zusammen, wie er bisher eben so in Saisons trainieren konnte. Also ich weiß noch, dass es ein Spiel gab, da gab es ultra viele Verschiebungen. Das war, glaube ich, das erste nach der Winterpause. Ja, genau, das 4:0 gegen den FC Augsburg war das. Da haben Dix und Sander im Ballbesitz auf Außen gespielt, Skelly und Netz sind eingerückt, Neuhaus war zweiter Innenverteidiger neben Elvedi, Reitz und Engelhardt waren dann diejenigen, die das Übergangsspiel gemacht haben und vorne drin stand dann eben unter anderem Tabakovic. Also das war total toll, habe ich auch noch richtig gelobt, fürchterlich daran verbrannt, nächstes Spiel 1:5 bei der TSG aus Hoffenheim. Nix hat funktioniert. Und ja, es gab ja schon einzelne Momente, wo Ideen von Eugen Polanski funktioniert haben. Also zum Beispiel Tabakovic und Honorar als mehr oder weniger Doppelspitze. Und der eine ist Zielspieler und der andere bedroht die Tiefe, nämlich Honorar mit seiner Geschwindigkeit. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig, in welchem Spiel das war, aber das hat einmal sehr gut funktioniert und einmal hat es okay funktioniert. Und ich glaube, in der Regionalliga und im Jugendbereich ist es so, wenn du eine gute Idee hast, dann trägt dich das vielleicht manchmal über eine Viertelsaison, vielleicht sogar manchmal über eine halbe Saison, weil das Gegner-Scouting ist da nicht so gut und die Gegner sind auch tatsächlich, können nicht so gut reagieren auf das, was du ihnen anbietest. In der Bundesliga hatte ich den Eindruck, dass so ab dem dritten, vierten Spiel mit dieser Doppelspitze niemand mehr auch nur irgendwie überrascht davon war, was Gladbach da macht und die Gegner ihnen einfach diese Stärke weggenommen haben. Und dann hat quasi die Weiterentwicklung gefehlt, beziehungsweise die Erkenntnis, ah, es funktioniert nicht mehr, ich muss es jetzt schon verändern. Ich finde, Polanski hat dann dazu geneigt, es dann nochmal zu probieren und nochmal zu probieren und eher innerhalb des Spiels zur Halbzeit dann nochmal umzustellen. Und vielleicht ist das halt zu wenig flexibel für erste Bundesliga-Männer.
Ja, auf der einen Seite aber auch fehlende Alternativen. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu.
Ja, fair.
Vor allen Dingen auch Verletzungen, auch während der Saison immer wieder Verletzungen, fehlende Alternativen. Du hast ja jetzt in den letzten Spielen gesehen, da hast du plötzlich Alternativen einzuwechseln. Das war ja, ich war ja selbst überrascht und habe mir gedacht, wow, das klingt ja jetzt schon deutlich besser und anders. Also zur Wahrheit gehört natürlich auch immer, dass er ein Stück weit ja auch auf dem aufbauen musste, was er hat. Und da war vorne vor allen Dingen gerade im Sturm dann eben auch wenig Alternative da. Und ich glaube halt schon auch, dass es ein Lernprozess auch für ihn ist, wie du schon eben gesagt hast, diese Erkenntnis dann auch oder auch diese Handlung dann einzuleiten. Okay, es funktioniert nicht, ich muss mir was anderes überlegen, dass das hoffentlich ein Lerneffekt auch für ihn ist. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, in der vergangenen Saison war das Gladbach-System ja auch einfach auszurechnen. Das war eine Flanke von Honorar auf Kleindienst. Und wenn man Kleindienst aus dem Spiel genommen hat, hat ja auch gar nichts funktioniert. Also es ist ja nicht nur, dass es ein Problem von Eugen Polanski ist, sondern es war ja auch bei Gerard Suane sehr, sehr offensichtlich. Deswegen, ich tue mich total schwer damit, zu differenzieren, was muss man Eugen Polanski vorwerfen und was ist eben auch diesem Kader geschuldet. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem. Und ich glaube auch, da sind wir wieder bei unserer Eingangsfrage. Warum hat es so lange gedauert, diese Entscheidung zu fällen? Weil ich glaube auch, dass Ruven Schröder sich genau diese Frage gestellt hat. Was ist Eugen Polanskis Schuld sozusagen? Was sind vielleicht seine Defizite? Und was ist auch dem Kader geschuldet? Und da die Antwort zu finden, ich glaube, dass das auch ein Stück weit gedauert hat. Weil ich stelle mir da ehrlicherweise diese Frage natürlich auch.
Ja, und gleichzeitig ist die Sache, also das ist ja auch einer der Aspekte, die du mitgebracht hast, dass eben Schlüsselspieler verletzt waren. Und das stimmt. Da können wir gleich noch, denke ich mal, drüber sprechen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so untypisch für ein Bundesliga-Team, dass da eben halt auch mal wichtige Spieler, wenn es hart auf hart kommt, eine komplette Saison über ausfallen. Und die Alternativen haben gefehlt. Ein paar waren aber schon da. Also Bohlin war ein guter Wintertransfer. Du hast es ja schon vorhin angesprochen. Moja, ich halte nichts davon, jetzt von einem so jungen Spieler zu erwarten, dass der Gladbach tragen kann. Aber der hat schon Elemente reingebracht, die kein anderer eigentlich so wirklich im Kader drauf hat. Und ich finde, es gab so eine Phase, wo ich nicht verstanden habe, warum wird er nicht mal früher zumindest eingewechselt? Also eben nach 0-1. Vielleicht hätten wir ja dann doch mal irgendwie einen Sieg noch hinbekommen. Wie gesagt, ich weiß, dass es ein junger Spieler ist und da sind die Leistungsschwankungen noch größer. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Spieler, der das Umfeld emotionalisiert. Und das war ja immer ein Trumpf von Borussia Mönchengladbach, dass du hast relativ lange deine Ruhe bei Heimspielen, weil die Fans sind treu, die Fans sind dran gewöhnt, dass es ganz fürchterlich war jetzt die ganzen letzten Jahre. Ich überspitze jetzt, aber im Grunde fühlte sich zumindest so an und trotzdem kommen sie und trotzdem sind sie eigentlich auch relativ unterstützend. Du musst dann wirklich schon eine ganze Weile schlecht spielen, dass du das Heimstadion gegen dich aufbringst, und dementsprechend glaube ich, hätte es niemand Eugen Polanski vorgeworfen, wenn er beim Stand von 0-1 Moja bringt und in der Rückrunde, gut, das hat er dann noch oft gemacht, Bohlin aufzustellen. Und wenn die dann den Fehler machen zum 0-2, dann ist es ja nicht so, dass die Leute da irgendwie die Kurve anzünden, sondern sagen alle, ja gut, wenigstens haben wir es probiert. Und manchmal frage ich mich, wo das herkommt, dass denjenigen, die im System Fußball arbeiten, manchmal die Sicht dafür fehlt, dass die so das Gefühl haben, na, wenn ich den jetzt bringe, dann zerreißen mich alle in der Luft, weil dann sagen sie, warum bringst du jetzt diesen jungen Spieler, der hat auch gar keine Chance. Und eigentlich glaube ich, genau das Gegenteil ist der Fall. Und du bist ja so eine Grenzgängerin. Du bist ja quasi, du kennst beides. Du kennst das System Fußball und die darin agierenden Akteure sehr genau. Und du kennst halt auch das Umfeld und die Fans und die Journalistenseite. Also wie würdest du dir denn das erklären, dass sowas manchmal passiert? Und ich glaube, es war auch in der Saison ein Faktor.
Ja, ich glaube, dass es ein Stück weit auch ein bisschen stur war von Eugen Polanski. Aber man will sich natürlich auch als Trainer nicht eingestehen, dass man sozusagen auf das Umfeld hört oder auf die Fans, sondern man will ja Entscheidungen treffen als Trainer und die dann auch begründen können und wollen. Ich glaube, das ist oft so ein Stück weit auch vielleicht ein kleines Ego-Problem ist, dass man halt irgendwie nicht sozusagen sich eingestehen will, dass man auf das Umfeld, auf die Stimmung, auf das Äußere hört und danach handelt, sondern man will ja sozusagen erklären als Trainer oder auch erklären können, warum man sich dafür entschieden hat. Ich finde trotzdem, dass man Moja und Bohlin wunderbar hätte erklären können und es durchaus dafür auch Argumente gegeben hätte. Und ich glaube, dass er Eugen Polanski dann auch ein Stück weit irgendwann auch gespürt und gemerkt hat, okay, ich muss jetzt auch mal auf das Umfeld hören, weil er ist schon jemand, der ja natürlich nah auch an den Fans ist, weil er selber auch aus dieser Stadt kommt, er wohnt hier, er hat schon auch einen Draht irgendwie auch zu Borussia Mönchengladbach-Fans, ne? Weil sein Umfeld natürlich auch, seine Kinder gehen zur Schule, in den Kindergarten, auch da kriegt er natürlich sowas dann mit, dass er dann irgendwann auch gemerkt hat, das fliegt mir jetzt wirklich um die Ohren, und das wäre vielleicht ganz klug, diesen Move jetzt auch mal auszuprobieren. Hat dann ja gegen Union Berlin unter anderem, da war ich nämlich im Stadion, dann hat er das dann auch gemacht und Moja von Anfang an gebracht. Und da hast du ja gemerkt und gespürt im Stadion, was alleine beim Aufrufen des Namens von Moja, was da für eine Euphorie und was da für eine Stimmung entfacht worden ist. Und ich glaube, es ist irgendwie so ein Stück weit, dass man manchmal sich vielleicht nicht eingestehen will oder irgendwie nicht nach Umfeld und Stimmung handeln will als Trainer. So kann ich es mir zumindest erklären. Aber ich glaube, man ist gut danach beraten, auch das irgendwie zu erkennen und diese Stimmung auch ein Stück weit zu filtern, gerade bei einem Traditionsverein. Und dann vielleicht doch auch mal diesen Move auszupacken und damit halt eben auch nochmal einen Effekt zu haben.
Ja, interessant. Das Julian-Nagelsmann-Problem, dass man dann irgendwann etwas nicht mehr machen will, weil es alle fordern. Aber gut, das ist jetzt eine andere Diskussion. Lass uns nochmal kurz über Verletzungen sprechen. Welche Rolle haben die denn in dieser Saison gespielt?
Also ich glaube, die größte Rolle hat definitiv Tim Kleindienst gespielt, auch wenn man natürlich jetzt sagen kann, dass man mit Haris Tabakovic jemanden gefunden hat, der in seine Fußstapfen treten konnte, zumindest was die Tore betrifft. Aber man merkt einfach, was Tim Kleindienst für einen Impact auf diese Mannschaft hat und was er auch einfach, wie wichtig er als Typ auch ist. Wenn ich ihn dann auch im Interview dann immer nach dem Spiel höre, wie klar er auch ist, wie selbstkritisch, aber wie er auch eine Mannschaft mitreißen kann. Und er ist auch so ein Bindeglied. Man merkt einfach, dass er sich mit allen in der Mannschaft auch gut versteht und irgendwie zu allen auch eine Bindung hat. Mhm. Und das hat, dieses Bindeglied hat extrem gefehlt, finde ich. Robin Hack hatte auch gerade zum Ende der Saison dann wieder eine gute Phase. Auch der finde ich in den letzten Jahren extrem wichtig geworden für Borussia Mönchengladbach. Auch der hat wehgetan und auch Ngumu, der dann zum Ende der Saison wirklich gut drin war und besser reingekommen ist und man das Gefühl hatte, okay, er ist jetzt angekommen in Gladbach, vor allen Dingen auch durch seinen Speed, also seine Geschwindigkeit hat extrem dann ja auch gefehlt, gerade wenn man dann so Umschaltmomente mal hat. Das sind schon Ausfälle, wo ich sage, Kategorie schwer zu ersetzen. Und das muss dann auch in die Bewertung mit einfließen. Das ist übrigens bei anderen Vereinen ja genauso. Und bei Werder Bremen war es der gleiche Fall. Beim HSV hast du auch gesehen, wenn Vuskovic hinten ausfällt oder auch ein Capaldo oder dann Lokongo, das macht dann schon was mit einer Mannschaft. Und wenn du die eine komplette Saison nicht hast, macht das auch was mit einer Mannschaft. Da bin ich eigentlich schon der festen Überzeugung.
Und dann gibt's noch so ein Thema, das bewegt Gladbach-Fans jetzt schon seit ein paar Jahren, die Laufdistanz. Wie viel läuft Gladbach? Denn in der Regel ist Gladbach hier immer schlecht. In den besseren Phasen war man da ein bisschen besser. Auch dieses Jahr wieder ist man in der Laufdistanz vorletzter in der Liga geworden, ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Jetzt bedeutet diese Statistik, kann was bedeuten, sie muss aber auch nicht viel bedeuten. Die Frage ist, wie und wo und wann du wenig oder viel gelaufen bist. Würdest du denn sagen, wir müssen auf so eine Statistik auch gucken, wenn wir diese Saison hier einordnen wollen?
Ich glaube schon, dass das definitiv nicht außer Acht zu lassen ist. Ich finde es nur auf Laufdistanz zu reduzieren immer ein bisschen schwierig. Ich finde, für mich gehört dann auch sowas wie Zweikampfquote dazu, generell, wie viele Zweikämpfe man auch geführt hat, dass man da auch nochmal genau hinschaut, weil eigentlich ist es ja auch genau das, was Gladbach immer so ein Stück weit auch vorgeworfen wird. Die können eigentlich gar nicht so sehr Abstiegskampf, weil sie eben nicht so diese Spieler in ihren Reihen haben, die es auch lieben, in die Zweikämpfe zu gehen. Da hast du jetzt mit Jens Kastrop jemanden, wo du wirklich spürst, okay, der ist jemand, der wirklich gerne in die Zweikämpfe geht, der sich auch daran ein bisschen aufreibt und der das auch irgendwie ein Stück weit liebt. Dann hört es aber auch schon fast auf. So, und dann siehst du halt eben auch da, dass da so ein bisschen diese Balance, diese Ausgewogenheit im Kader fehlt. Also du brauchst ein Stück weit ja eben auch diese Typen, die sich aufreiben können. Und ich glaube, das war auch die große Angst bei allen Fans, gerade so zum Ende hin, wo man wusste, okay, es geht eigentlich jetzt nur noch ums Überleben. Sind sie dem gewachsen? Kann Gladbach sich wehren? Sind sie ja da auch standhaft? Und da war das Union-Berlin-Spiel schon für mich auch so ein Schlüsselspiel, wo man dann auch gemerkt hat, okay, sie können mit dem Druck umgehen, sie können aber eben auch so ein Stück weit diese Resilienz und irgendwie diese Zweikampfhärte auch an den Tag legen. Aber wie so oft bei Borussia Mönchengladbach fehlt halt die Konstanz. Und man fragt sich dann im nächsten Spiel wieder, warum nicht so wie letzte Woche? Und ich glaube, das ist so ein Stück weit, was eher alle Fans so zermürbt und aufreibt, dass man immer wieder sieht, sie können es eigentlich, aber sie können es nicht über mehrere Spiele zeigen. Und das ist für mich weiterhin ein großes Rätsel, warum diese Mannschaft einfach so wenig Konstanz an den Tag bringt. Das war ja auch zum Ende der Saison wieder. Du spielst ein richtig gutes Spiel gegen Dortmund und dann hast du dieses Spiel gegen Augsburg wieder drin, wo du dir einfach nur denkst, ja, das ist Gladbach in a nutshell.
Und jetzt verletzt ja dann auch noch mit Rocco Reitz derjenige, der am besten ist bei gewonnenen Zweikämpfen, verlässt den Verein. Also ligaweit auf Rang 16 und eben mit weitem Abstand vor Joe Skelly und Sander. Ja. Sander, die kommen dann danach. Welche Rolle spielt denn sein Abschied, wie es kommuniziert wurde, wann es kommuniziert wurde? Wie blickst du auf seine Personalie?
Also ich kann durchaus verstehen, dass das sehr, sehr viele im Umfeld auch emotionalisiert hat. Der Zeitpunkt vor dem Derby finde ich unglücklich. Das, ja, hätte ich, glaube ich, dann nochmal anders gelöst und vielleicht auch nochmal die Woche gewartet. Das fand ich irgendwie nicht gut. Ich kann durchaus super gut verstehen als Verein, dass man das frühzeitig kommunizieren will, weil Gladbach natürlich auch diese Planungssicherheit brauchte und auch wollte. Du hast ja jetzt auch gemerkt, dass durch diese Planungssicherheit Ruven Schröder dann den einen oder anderen Transfer auch schon fix machen konnte und dadurch natürlich auch Zeit gewonnen hat und dass das auch immer oberste Prämisse war, dass man diese Planbarkeit hat. Also ich kann durchaus verstehen, dass man das zu diesem frühen Zeitpunkt macht, ob das jetzt vor dem Derby sein muss, das sei mal dahingestellt. Grundsätzlich aber ist es ein Transfer, wo ich sage, das ist ein No-Brainer. Da musst du als Borussia Mönchengladbach Rocco Reitz ziehen lassen und ist schon ein sehr, sehr wichtiger Transfer für die Zukunft des Vereins, weil er Gladbach Geld in die Kassen spült und es fast notwendig war und auch ein Zwang da ist, wieder Geld einzunehmen und eben auch Spieler zu verkaufen. Und es gab gar keine andere Alternative, als das so zu tun. Es tut natürlich weh, weil er natürlich ein Stück weit eine Identifikationsfigur geworden ist und eben auch ein Spieler ist, an dem du dich dann ein Stück weit auch als Fan irgendwie aufhängen kannst und dran hochziehen kannst. Aber das habe ich ja auch schon gesagt, ich finde auch, dass ihm die Kapitänsbinde nicht gut getan hat in dieser Saison. Man hat schon gemerkt, dass da zu viel Druck auch auf seinen Schultern lastet und ihn das ein Stück weit auch ja runtergezogen, runtergedrückt hat und er eben nicht in seiner Top-Verfassung war und auch nie auf seinem Top-Level in dieser Saison war. Er hat immer wieder einige gute einzelne Spiele gehabt, aber er hat für mich keine Top-Saison gespielt. Und das hat, glaube ich, schon auch ein Stück weit damit zu tun, dass da sehr viel auf seinen Schultern auch lag.
Und gleichzeitig, du sagst es ja, ist es ein Transfer für die Zukunft. Damit hast du jetzt eben Planungssicherheit und du hast ein bisschen Geld, mit dem du agieren kannst. Du hast vorhin schon die jetzt schon bekannt stehenden Transfers thematisiert. Also Hugo Bohlin, der wird übernommen. Dann haben wir mit David Herold einen Linksverteidiger vom KSC, der kommt. Enzo Leopold, ablösefrei von Hannover 96. Daniel Batz, ein ganz interessanter Transfer, als Nummer zwei, denke ich, von Mainz 05 geholt. In welche Richtung, glaubst du, wird sich jetzt Borussia Mönchengladbach entwickeln? Und glaubst du, dass man auch über den Transfermarkt vielleicht diese fehlende Führungsspielerproblematik adressieren kann?
Ja, ich glaube, dass das jetzt schon auch ein Fingerzeig ist, sowohl mit Enzo Leopold, der Kapitän bei Hannover 96 war, dass man da ja schon mal sich einen Spieler holt, der ein gutes Alter hat, immer noch entwicklungsfähig ist, aber eben auch schon diese Führungsrolle übernommen hat. Herold hat auch eine gute Saison gespielt, auch jemand mit einem guten Alter, der auch eben diese Last ein Stück weit auch schultern kann oder eben auch diese Führungspersönlichkeit werden kann. Ich glaube schon, dass ein Fokus darauf liegen wird, weil man gemerkt hat, es reicht nicht, dass Tim Kleindienst den Laden nur auf seinen Schultern irgendwie trägt. Und ich glaube, dass das definitiv ein Ansatz sein wird, dass man da auch einen Fokus drauflegen wird, aber eben auch auf Spieler, wie man jetzt gerade sieht, die so ein Stück weit vielleicht aus der zweiten Liga kommen, die aus dem Ausland kommen, aber dieses Privileg, Bundesliga spielen zu können und zu wollen, halt krass hochhängen. Und das wird Gladbach auch gut tun, diese Spieler, die Bock haben auf Fußball-Bundesliga, die sich komplett committen und die diesen Hunger auch wieder haben. Und ich glaube, dass das ein guter und auch wichtiger Weg ist, dass du halt mit Spielern dich verstärkst, die einfach Lust auf diesen Verein, aber auch auf die Bundesliga haben.
Also es geht gar nicht gegen den einzelnen Spieler, aber quasi kein Gio Reyna-Transfer. Eben
genau.
Ein Spieler,
genau,
der es eigentlich nicht gezeigt hat, der schon die ganze Zeit Bundesliga spielt, wo es 1000 Fragezeichen gibt und der teuer ist.
Ja, oder halt eben so ein Flo Neuhaus, der, glaube ich, auch irgendwie gar nicht zu schätzen weiß, dass er Fußball-Bundesliga spielt und sehr viel Geld verdient. Auch ein Franck Honorat hat man das Gefühl, der hat sich auch die Saison extrem teilweise hängen lassen, hatte auch wirklich sehr schlechte Phasen auch drin, auch der irgendwie, glaube ich, gar nicht so sehr zu schätzen weiß, was das Privileg Fußball-Bundesliga eigentlich bedeutet. Und da hast du so ein paar Spieler vielleicht im Kader, die vielleicht auch ein Stück weit gesättigt sind, ich meine, Nico Elvedi, der hat jetzt schon mehr Spiele als Günther Netzer. Der spielt seit über 10 Jahren Fußball-Bundesliga, ja. Auch der ist vielleicht irgendwann auch mal satt, auch obwohl er eine sehr gute Saison gespielt hat. Und Joe Skelly spielt gefühlt auch schon gefühlt seit 10 Jahren bei Borussia Mönchengladbach. Auch da fragst du dich irgendwann, okay, kommt da jetzt noch mal was? Mhm. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man da irgendwie auch wieder so einen Hunger in dieser Mannschaft spürt.
Ja, guter Punkt. Ich glaube, dass man bei Gladbach einfach ein hohes Level an Selbstzufriedenheit hat und niemand kann sich erklären, woher die kommt, weil die Ergebnisse geben es eigentlich nicht her. Und das führt dann wahrscheinlich zu einer niedrigeren Intensität als an anderen Bundesliga-Standorten. Und sehr wahrscheinlich findet das vor allem im Training statt. Und deswegen sehen wir es dann eben auch auf dem Spielfeld und das eben trainerunabhängig und spielzeitunabhängig wieder und wieder und wieder. Gibt es dieses Muster bei Gladbach und das muss irgendwie versucht werden zu durchbrechen. Andere haben es auch hinbekommen, allerdings hatten die auch alle viel mehr Geld. Also Hoffenheim ist ein super Beispiel dafür. Die kommen komplett über Intensität, aber ja, die konnten halt auch mit Geld um sich schmeißen aus den bekannten Gründen. Auch wenn es jetzt keine 50+1 Ausnahme mehr ist, aber sie profitieren natürlich immer noch von den Spielerverkäufen, die sie haben aus der früheren Zeit. Dann lass mal diese Saison dicht machen, indem du noch deine Awards verteilen darfst. MVP, Unsung Hero und Moment der Saison. Wer ist denn letztlich dann dein MVP geworden? Ich habe extra eine Position die ganze Zeit schon ausgespart, weil ich mir dachte, reden wir da vielleicht jetzt drüber über den Torhüter?
Ja, ich habe ihn jetzt tatsächlich als Unsung Hero
das reicht mir.
Einkategorisiert. MVP habe ich jetzt Haris Tabakovic tatsächlich genommen, weil ich nicht gewusst hätte, was ohne seinen Toren mit Gladbach in dieser Saison passiert wäre. Also da ist schon krass, wie sehr Gladbach auch von ihm und von seinen Toren abhängig war. Und er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Anteil am Klassenerhalt. Und deswegen habe ich Haris Tabakovic als MVP und würde als Unsung Hero Moritz Nikolas vorschlagen.
Sehr gut, aber lass noch ganz kurz bei Tabakovic bleiben, bevor wir dann Nikolas loben. Ja. Das ist doch so einer, der den Hunger hat, oder?
Ich glaube, würde ich sofort unterschreiben, der irgendwie auch zu schätzen weiß, auch in seinem Alter, dass er jetzt nochmal die Möglichkeit hat, Bundesliga zu spielen. Das hat man ihm auch angemerkt und er ist auch jemand, der Gladbach fehlen wird. Ich glaube einfach, dass da einfach das Geld nicht passt, beziehungsweise Hoffenheim da eben einfach auch zu viel Ablöse fordert. Man muss auch mal abwarten, ob er nicht sogar bei Hoffenheim bleibt. Ich glaube, dass er da nicht unbedingt eine Perspektive hat. Aber ja, ich glaube, am Ende ist es tatsächlich genau wie bei Engelhardt auch, einfach eine Geldfrage. Und ansonsten wäre das für mich ein Spieler, den ich auf jeden Fall behalten hätte, den ich auch verpflichtet hätte, weil er eben Hunger hat, weil er Bock hat, weil er auch ein Stück weit diese Verantwortung übernommen hat. Das hat man auch immer wieder gesehen, dass er auch in diese Rolle so ein Stück weit reingewachsen ist und diese Mannschaft auch gepusht hat, getragen hat durch seine Tore, aber auch durch seine Art und auch mit Bosnien dann, dass er dann jetzt auch zur WM fährt, das ihn auch nochmal beflügelt hat und sicherlich ein gutes Beispiel dafür ist. Ein guter Transfer von einem Spieler, der Hunger hat, der Bock hat und der es zu schätzen weiß, Bundesliga zu spielen.
13 Tore hat er in der Bundesliga erzielt. Der nächste Stürmer in der internen Torschützenliste ist dann Schuto Macino mit 3 Treffern. Oh. Und der nächste Spieler ist Kevin Dix mit 5 Treffern. Also Tabakovic hat fast das Dreifache des zweitbesten Spielers erzielt an Toren bei Borussia Mönchengladbach. Irgendwann war ich zumindest so weit, dass ich die These hatte, dass einfach dasjenige Team nicht absteigt aus der Bundesliga, das Tabakovic sich holen konnte, weil alle hatten sie Probleme, Tore zu erzielen unten drin. Die Borussia eigentlich auch, aber Tabakovic war eben da und hat letztlich Gladbach drin gehalten. Das ist so ein bisschen so meine These. Deswegen, ich unterstütze deinen MVP-Call da sehr, so wie ich eben auch den Unsung Hero total unterstütze. Denn Moritz Nikolas, der ja auch wieder jede Minute gespielt hat an 34 Spieltagen, im Tor stand, in der Startelf stand, also an ihm lag's nicht. Oder beziehungsweise an ihm lag's vielleicht auch, dass man weniger Gegentore kassiert hat.
Ja, absolut. Total untergegangen ein Stück weit und deswegen auch Unsung Hero. Waren es am Ende 11-0 Spiele oder 10? Auf jeden Fall ist er da ja auch in der Top-Riege mit dabei. Gregor Kobel hat, glaube ich, die meisten 0 Spiele und dann kommt schon irgendwann relativ zügig Moritz Nikolas, was auch so ein Stück weit untergegangen ist. Und ich erinnere mich an einige Paraden von ihm und will auch gar nicht wissen, wie manches Spiel ausgegangen wäre ohne so einen wirklich überragenden Torhüter im Kasten. Ja, ist jemand, der eher ruhig ist, auch ein Stück weit jetzt aus sich rausgekommen ist, auch nochmal einen Schritt gemacht hat in dieser Saison, aber da geht auch noch mehr. Also für einen Torwart, finde ich, ist er schon eher ein ruhigerer Vertreter, auch jemand, der nicht so laut wird oder ist und vielleicht auch nicht so sehr nach vorne geht. Glaube auch, dass da noch ein bisschen was in ihm steckt und dass er da auch noch ein Stück weit ja an sich auch vielleicht arbeiten muss oder da noch ein bisschen dominanter sein muss, aber an seinen Fähigkeiten gibt's überhaupt gar keine Zweifel. Und ich glaube auch und ich glaube deswegen auch der Batz-Transfer, dass er im Sommer auch wahrscheinlich noch wechseln wird. Ist zumindest okay. Mein Gefühl. Also
Batz nicht als Nummer 2, sondern als 1 sogar?
Ja, oder ich glaube, also entweder vertraut man dann einem anderen Jugendspieler. Also mit Cardoso hast du natürlich noch einen Torhüter, der auch schon Bundesliga gespielt hat, auch schon eingesprungen ist. Könnte ich vielleicht mir vorstellen, dass man vielleicht dann mit Cardoso auch diesen Versuch wagt und dann mit Batz halt einen erfahrenen dahinter. Zweiten Mann hat, der aber potenziell dann auch Stammtorhüter sein könnte. Und ich glaube, es wird Angebote für Moritz Nikolas geben, bin ich mir schon eigentlich ziemlich sicher, und dass man da aus Gladbacher Sicht auch nicht Nein sagen kann. Also mein Gefühl sagt mir zumindest, dass er gehen wird.
Also 13 Mal hat er zu Null gespielt und
13 Mal, boah.
Das ist echt irre. Und das ja bei einem Team, das bei den Gegentoren ja auch deshalb auf Rang 7 dann gelandet ist, also siebtbeste Abwehr. Und man sieht es vor allem, wenn man sich die Unentschieden anguckt. Bei den, also das ist letztlich der Unterschiedmacher zwischen der Region, in der Gladbach gelandet ist, und den absoluten Abstiegskandidaten. 11 Unentschieden hat Gladbach geholt und deswegen eben nur 14 Mal verloren. Und unten die Absteiger, die haben alle 19 oder 20 Niederlagen und nur 8 Unentschieden. Das kommt unter anderem daher. Und wenn ich mir nur die Unentschieden angucke, dann gibt es ja nur ein einziges Spiel, wo der Expected Goals Wert positiv war für Gladbach. Also wo man sagen könnte, hatten sie vielleicht sogar Glück, dass das nur ein Unentschieden wurde. Das war am allerersten Spieltag. Ansonsten alle anderen 10 Spiele waren zum Teil mit einem deutlichen Expected Goals Unterschied. Also wo die Gegner wirklich viel bessere Chancen hatten, zumindest gemessen an dieser Metrik. Und dann überlegt man sich ja, aber warum haben sie denn dann so wenige von den Spielen verloren? Und dann fällt einem ein, ach so, ja, Moritz Nikolas, stimmt. Der ist ein Teil der Antwort darauf.
Absolut. Wird auch wehtun, wenn er Gladbach verlässt, weil man sich einfach auch auf ihn immer verlassen konnte und er wirklich dann auch den Unterschied ausgemacht hat in sehr, sehr vielen Spielen, du hast es gerade gesagt, dann einfach noch den Punkt gerettet hat. Ja, ich will nicht wissen, wie die Saison ohne einen Moritz Nikolas auf diesem Niveau ausgegangen wäre.
Wobei, wenn man irgendetwas sagen kann, was Positives über Gladbach, dann, dass sie bei den Torhütern in den letzten Jahren wirklich immer tolle Arbeit gemacht haben. Und ich meine, wir haben ja auch über Cardoso gesprochen, dieses eine Spiel, was er dann hatte, wo man auch den Eindruck hatte, Mensch, alle konzentrieren sich auch ein Stück mehr, weil sie wollen ihm jetzt dieses gute Bundesliga-Debüt ermöglichen. Da hat er ja, glaube ich, auch zu Null gespielt, wenn ich mich
gegen Heidenheim war das, ne?
Genau.
Ja, da hatten wir tatsächlich danach auch eine Folge aufgenommen und haben das auch irgendwie herausgearbeitet, dass man wirklich das Gefühl hatte, die waren alle noch ein Stück weit committeter und irgendwie konzentrierter, weil sie auch wussten, da steht ein ganz junger Torhüter drin. Aber ja, auf der Torhüterposition hat Gladbach auf jeden Fall keine Probleme, würde ich sagen. Und da kann man auch dann den Mut haben, wieder mit einem jungen Torhüter nochmal einen Versuch zu wagen.
Da bin ich gespannt drauf. Moment der Saison, Lisa. Was ist es bei dir geworden?
Ich habe mich schwer getan. Aber ich muss sagen, ich glaube, für mich war es tatsächlich das Spiel gegen Union Berlin, was Gladbach dann 1-0 gewonnen hat. Ich war selber vor Ort, damals für DAZN. Und habe alleine von der Stimmung her und wie dieser Verein, also wie diese Fans versucht haben, diesen Ball ins Tor zu tragen, sehr, sehr krasse Erinnerungen an das Relegationsspiel gegen Bochum gehabt, wo Gladbach auch 1-0 gewonnen hat. Und das auch nur, weil das ganze Stadion irgendwie diesen Ball ins Tor tragen wollte. Und dieses Commitment, diese Stimmung, dieser Zusammenhalt hat mich sehr beeindruckt in diesem Spiel. Auch dieser Jubel dann nach dem Elfmeter. Und ja, auch so ein bisschen zu spüren, okay, wir halten zusammen und dieser Verein ist jetzt wieder in diesem Modus angekommen. Wir tragen euch irgendwie durch diese Saison und wir sind alle irgendwie committed. Und auch diesen Beleg zu haben, Gladbach kann Abstiegskampf und kann gegen ein Team wie Union Berlin bestehen und auch gerade, was die Basics betrifft, die dann auch abrufen. War für mich irgendwie so ein Schlüsselmoment, ehrlicherweise, weil wenn das Spiel nicht gewonnen worden wäre, hätte es auch nochmal wirklich einen Knick geben können.
Ja, aber wirklich, 24. Spieltag war das. Das war also auch defensiv. 0,14 Expected Goals hatte da Union. Es gab keinen Gegner, der weniger herausgespielt hat gegen Borussia Mönchengladbach. Richtig, richtig guter Moment. Verstehe ich, dass du den gewählt hast. Und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, Lisa. Welches Emoji soll denn bitte diese Saison beschreiben?
Ich hatte irgendwie den ersten Gedanken direkt dieses Emoji, was so eine Schweißperle auf der Stirn hat, so nach dem Puh geschafft. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Irgendwie geschafft und irgendwie auch erleichtert, dass es in dieser Saison dann noch gereicht hat. Und ich glaube, das beschreibt es dann ganz gut. Irgendwie nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Das Emoji gibt's leider nicht. aber diese Schweißperle beschreibt es vielleicht auch ganz gut. Nochmal Glück gehabt. Und irgendwie nochmal diese Saison gerettet.
Da gibt's verschiedene Varianten, aber ich habe dir gerade schon die Auswahl geschickt. Ich vermute, dass du denjenigen meinst, der auch noch so richtig, dem die Anstrengung richtig ins Gesicht geschrieben ist. Da färbt sich sogar der obere Bereich der Stirn blau, weil ja, der Traurige kann es
genau
ja kaum
so
sein.
Okay, genau. Alles ja, klar. Der ist es, wo wirklich so die Angst im Gesicht zu sehen ist, aber dann auch nochmal so dieses Puh, irgendwie geschafft.
Aber wirklich, das fasst doch echt schön zusammen. Lisa, das war wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
Max, sehr, sehr gerne. Und ich bin gespannt auf die kommende neue Saison und was wir dann zu analysieren haben.
Ich auch. Ob es da noch Kaderlücken gibt, ich gehe davon aus. Aber gucken wir,
ich
wie
auch
groß oder klein sie dann sind. Also
in
danke dir. Danke dir, liebe Lisa. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Das ist jetzt erstmal der vorläufige Abschluss des Rasenfunk-Royals. Findige Hörerinnen und Hörer wissen, es gab in der Vergangenheit manchmal noch einen Schiedsrichterteil. Es kann auch sein, dass es den in diesem Jahr noch gibt, aber unser ursprünglicher Aufnahmetermin, der eben jetzt auch heute gewesen wäre, der ist nicht mehr möglich zu halten und wegen verschiedener anderer Dinge ist es nicht ganz klar, ob wir das in der nächsten Woche nachholen können. Das heißt, es kann sein, dass das hier jetzt der letzte Sendung aus dem Rasenfunk Royal war. Vielleicht überrasche ich euch aber auch noch irgendwann in der nächsten Woche mit einem Schiedsrichterteil. Ich weiß es zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch nicht, aber nehmt es dann nochmal zum Anlass, euch zu danken für euren Support, denn ihr habt all diese Sendungen hier möglich gemacht. Es müssten jetzt 20 gewesen sein innerhalb von nicht mal 2 Wochen. Das ist nur möglich, weil ihr den Rasenfunk finanziell unterstützt. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Chuck Nies, bei Jojo04, bei Robert Simon, bei Mbapex und bei Pinko. Sie alle haben uns Geld zukommen lassen und eben das hier auch möglich gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr uns noch nicht unterstützt habt oder uns jetzt erneut unterstützen wollt, dann schaut doch sehr gerne in die Video- oder die Podcast-Beschreibung oder geht auf rasenfunk.de. Da gibt's einen Unterstützen-Button. Und da gibt's alle Infos. Jeder Betrag hilft. Herzlichen Dank für euren Support. Feedback zu dieser und auch jeder anderen Folge sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr alle Feeds des Rasenfunks abonniert, diesen hier und auch die anderen 4, denn es geht jetzt direkt weiter. Wir werden natürlich auch zu allen Länderspielen was machen und es kommt auch noch was zur zweiten Liga und zum europäischen Fußball. Bleibt oder werdet gesund. Bis bald.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.